Bisschen Nirvana.
Ein bisschen Nirvana, Folge 8. Heute wollen wir uns kurz überlegen, welche Grundaspekte des Buddhismus man Kindern in der frühkindlichen Erziehung vermitteln kann und möchten euch dann 3 wunderbare Kinderbücher vorstellen. Viel Spaß dabei. Ja, willkommen zurück bei Ein bisschen Nirvana, Podcast Folge 8. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Ja, Freddy, wir haben ganz schön losgelegt. Wir haben sofort angefangen mit den 4 edlen Weisheiten oder Wahrheiten der 4 edlen.
Ja.
Und sind ins Rad des Samsara gegangen, haben uns angeschaut, wie das Leiden im Kreislauf immer wiederkehrt und wie wir da eventuell auch rauskommen können. Und in der letzten Folge, in Folge 7, haben wir uns nochmal mehr mit der buddhistischen Ethik befasst und uns überlegt, ja, was man da so für praktische Ableitungen im eigenen Leben finden kann und wie man die umsetzen kann, die Ideen der buddhistischen Lehre. Das heißt, wir sind ganz schön theoretisch gewesen, wir sind ganz schön technisch gewesen, wir haben erstmal die absoluten buddhistischen Grundlagen ergründet, um uns selbst nochmal vor Augen zu führen und natürlich auch den Zuhörenden so eine gewisse Grundlage zu schaffen für alles das, was jetzt noch kommen soll, immer ein bisschen Nirvana-Podcast.
Ja.
Und unsere eigentliche Intention dieses Podcasts ist ja eigentlich, den Buddhismus und seine Ansichten ins westliche Leben richtig reinzuholen. Ne? Also auf einer praktischen Ebene zu schauen, wie können wir diese verschiedenen Ansätze und Grundlagen denn wirklich praktisch umsetzen. Und deswegen soll es heute um ein sehr spezifisches Thema gehen. In der Vorweihnachtszeit auch relativ passend für diejenigen, die noch nicht wissen, was sie ihren Liebsten und vor allem ihren Kleinliebsten denn vielleicht schenken könnten. Es wird heute um Kinderbuchliteratur gehen,
genau.
Die sich genau mit diesen Grundlagen der buddhistischen Lehre befassen sollen. Bevor wir aber da ins Detail gehen und uns nachher auch 3 verschiedene Werke anschauen wollen, würde ich dich ganz gerne erstmal fragen, was du denkst, wenn wir jetzt uns die frühkindliche Erziehung angucken, weil diese Bücher sind ja eher für jüngere Kinder gedacht, würde ich sagen. Was würdest du sagen, welche Grundaspekte des Buddhismus kann man den Kindern überhaupt in der frühkindlichen Erziehung vermitteln?
Das ist eine total interessante Frage, finde ich, weil sie für mich eigentlich auch so ein bisschen für mich geht die schon eigentlich in den Kern unserer Podcast-Idee, die du eben ja auch nochmal vorgestellt hast. Ne? Also warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Nämlich um zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die vielleicht nicht für jeden passen, aber vielleicht ist ja dann doch was dabei, wie man buddhistische Werte generell ins Leben integrieren kann, wenn man das möchte. Und ich glaube, gerade bei Kindern gibt es da einen ganz guten Ansatzpunkt, weil wir können eigentlich mit Kindern, gerade mit jüngeren Kindern, gar nicht so theoretisch werden.
Ja.
Ja, weil, also weiß nicht, wer kleine Kinder hat, der weiß, die Aufmerksamkeitsspanne ist recht kurz. Die können unglaublich viel aufnehmen in der Zeit. Ja, also das darf man ja nicht unterschätzen, aber es ist halt schwierig, da lange Vorträge zu haben.
8 Pfade sind zu viel.
8 Pfade sind in dem Fall zu viel, genau. Okay. Also man muss das runterbrechen und ich glaube, da ist es vielleicht auch einfach mal ganz gut, sich zu sagen, okay, wir gehen mal so ein bisschen von unserer intellektuellen Schiene, die wir im Westen immer gerne fahren, wenn es um Buddhismus geht, mal einfach weg. Und das wäre mein Vorschlag und gehen einfach mal wirklich in eine vielleicht mehr eine Herzensschiene, also eine gefühlsemotionale Schiene, vielleicht kann man es so beschreiben oder so nennen. Und schauen wir mal, was bewegt so ein Kind eigentlich? Mhm. Ja, ich denke, ganz zentrale Dinge wie Vergänglichkeit, die stellt auch ein Kind fest. Mhm. Ja, ich nehme mal, dein Kind spielt, du sagst, es ist Bettzeit. Was macht das Kind? Es fängt an zu protestieren wahrscheinlich, das zumindest wenn es klein ist. Weil Vergänglichkeit ist. Ne? Die Aktivität, die es gerade machen wollte, ist jetzt vergangen. Es kommt was anderes, da kommt einer, der will was. Also solche Sachen, finde ich, sind super gut zu integrieren, das einfach schauen, was passiert im Leben so, was kann ich damit machen und das dann vielleicht auch ritualisieren. Ich finde, gerade so kleine Rituale sind für Kinder super wichtig. Ich meine, wir machen das beim Zähneputzen, dass wir irgendwelche Zähneputzlieder oder sowas machen. Wir machen das beim Waschen, beim Anziehen oder so. Alles hat ja so seinen rituellen Charakter bei Kindern eigentlich. Ne? Und die erinnern einen auch dran, wenn man davon abweicht. Also wenn ich meinem Sohn die Zähne putze und ich singe nicht das Lied, was er gerade hören will dazu, dann erklärt er mir das und weist mich darauf hin, dass das sein muss beim Zähneputzen. und ich finde, da liegt ein unglaubliches Potenzial drin. Also wenn man schaut, was möchte man vermitteln? Ja, was ist einem selber wichtig? Dass man sich dann einfach mal anschaut, wie kann man das machen, ohne da groß theoretisch zu werden. Ich denke, alles, was so Themen sind, die das Kind betreffen, Vergänglichkeit, all so eine Sachen, sich da was bereitzulegen. Also ich habe das bei meinem Sohn zum Beispiel gemerkt, den hat ganz früh schon Tod interessiert. Ja, wenn wir beim Spaziergang einen toten Vogel irgendwo haben liegen sehen oder einen zertretenen Käfer oder eine Schnecke oder sowas, das hat ihn total interessiert und hat ihn auch ganz, also schon mit, ich würde mal sagen, schon, da waren noch nicht mal 2 Jahre, da hat er das schon versucht, irgendwie zu verarbeiten, was das eigentlich bedeutet gerade. Was ich dann gemacht habe, ich habe ihm ein kleines Gebet beigebracht, was er dann jedes Mal, wenn wir mit ihm spazieren gehen und er sieht ein totes Tier, dann bleibt er kurz stehen und spricht es. Das kann man machen. Ja, muss man natürlich nicht machen, wenn man es nicht möchte. Aber ich versuche das jetzt so anschaulich mal rauszugreifen, einfach als eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Es
klingt so ein bisschen so, es gibt jetzt keine spezifischen Grundaspekte des Buddhismus, die man sich zusammenlegt und sagt, okay, das sind jetzt die Dinge, die ich meinem Kind als erstes vermitteln möchte, klar machen möchte, sondern es klingt eher so, als wäre es so eine kinderzentrierte Erziehungsweise zu sagen, ich schaue, was mein Kind gerade in der Situation, was das Kind beschäftigt und wie kann ich auf diese Interessen und auf diese Fragen, die entstehen im Leben, mit Hilfe der buddhistischen Lehre reagieren.
Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ja, ich würde persönlich, jetzt vielleicht spricht da auch eher der Pädagoge in mir, dann gar nicht mit einem Curriculum wirklich rangehen, genau, sondern wirklich schauen, was ist da, was interessiert das Kind. Also mein Sohn, hatte ich ja schon gesagt, hat oft dann eben da über den Tod sich Gedanken gemacht oder auch Bilder von seinen Urgroßeltern, die schon verstorben sind, gesehen und hat dann gefragt, wo sind die? Und dann, jetzt wäre ein Beispiel, dann könnte ich sagen, naja, der ist tot oder na, der ist in seinem nächsten Leben. Und schon habe ich eigentlich so einen buddhistischen Aspekt dran, ne? Denn das muss man auch sehen, gerade denke ich, wenn man hier im Westen ist. Ich meine, wenn wir jetzt in Asien wären, wäre das nicht so das Problem, weil die Gesellschaften dort ja, also das ist ja dort im Grunde ein grundlegender Wert, der in vielen buddhistischen Gesellschaften oder in den buddhistischen Gesellschaften eigentlich eh da ist. Das haben wir hier nicht. Hier ist der Tod was Permanentes. Und da kann man, also da fand ich das super interessant, da schon mal das so mit reinzubringen für mich persönlich, weil es einfach passte zu meinem Kind in dem Moment. Man kann zum Beispiel sich überlegen, möchte man kleine Essensgebete mit einführen, wenn man das mag. Letztendlich ergibt sich ja dann daraus, wenn ich sowas mache, dann kommt immer die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ne? Das Kind fragt, was mache ich denn da eigentlich? Und dann kann ich wieder was erklären, dann habe ich wieder einen Ansatzpunkt und es ist wieder was da, womit ich das in Verbindung bringen kann. Das heißt, vielleicht, wenn ich zusammenfasse, ich würde eigentlich tatsächlich das Pferd, sage ich mal, andersrum aufzäumen, als wir das normalerweise machen. Wir haben intellektuell, wir beschäftigen uns mit was intellektuell und gucken dann, wie können wir es in die Praxis umsetzen.
Wir suchen Zuflucht in dem, was uns die Lehre gibt. Es ist eher so wie so ein Nachschlagewerk in der Erziehung, dass du sagst, schauen wir mal, welche Aspekte helfen denn jetzt auf diesem Weg, auf diese Beantwortung der Frage des Kindes, um sich die Welt zu erschließen und die Bedeutung des Lebens zu erschließen.
Genau. Und ich denke, das ist ganz wichtig und so Werte wie Liebe und Mitgefühl.
Ja.
Ja, also wenn ein Kind anfängt, den Ameisen die Beine auszureißen, dass man vielleicht mit ihm reflektiert. Was passiert da eigentlich?
Also es gibt schon eine moralische Grundlage, die du aus dem Buddhismus ziehen könntest, die du möchtest, dass dein Sohn auf dieser Grundlage
auf jeden Fall.
Und es geht aber jetzt nicht zwingend wahrscheinlich darum, aus ihm einen praktizierenden Buddhisten zu machen.
Natürlich nicht. Also meine Einstellung ist immer im Buddhismus, im Dharma, es ist halt eine Praxis. Mhm. Es ist eine Anwendung. Ich muss es anwenden, mit anderen Worten. Mhm. Und ich kann es nur anwenden, wenn ich es anwenden will. Mhm. Ja, und ich denke, das ist auch das Beste bei Kindern. Ich meine, die müssen selber sehen, was wollen sie machen.
Ja.
Aber man kann ihnen das Rüstzeug ja mitgeben.
Ja. Und zum Thema Rüstzeug. Unser Thema sind ja heute die Kinderbücher. Und ich würde gerne, bevor wir jetzt genauer uns überlegen, was diese Bücher dann heutzutage vielleicht den Kindern an ja, Werte vermitteln können oder einfach nur schöne Geschichten erzählen können, würde ich ganz gerne fragen, gibt es eine bestimmte Rolle in der buddhistischen Tradition, die Kinderbücher und Geschichten an sich spielen?
Also ich kann jetzt nur ganz verallgemeinert sagen. Ja. Also wir haben natürlich, also Buddhismus hat sich natürlich in ganz großen Teilen der Welt verbreitet, historisch gesehen. Aber soweit ich das kenne, sage ich mal, spielen Geschichten eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also eigentlich, wenn man, das hat er mit Buddha schon angefangen, mit Buddha Shakyamuni, wenn er gelehrt hat, hat er auch häufig in Bildern gesprochen, in Geschichten. Er hat Gleichnisse gegeben, auf verschiedene Art und Weise. Wir werden uns ja auch eine Form davon gleich noch angucken in einem der Bücher.
Ja.
Aber da gibt es verschiedenste Arten, wie er das gemacht hat. Und das ist eigentlich was, was bis heute, so wie ich das kenne, ob das jetzt in den großen Klöstern ist, wo Kinder schon eintreten ins Kloster und dort ausgebildet werden, oder ob es zu Hause ist, dass Kinder viele Ideen mitkriegen, einfach über Geschichten, so ein bisschen wie wir das mit den Märchen haben in der westlichen Tradition. Und daher glaube ich, also so Geschichten spielen eine ganz große Rolle und natürlich mit dem fortschreitenden Alphabetisierungsraten natürlich dann auch Bücher. Ne? Also man findet, wenn man jetzt in asiatischen Sprachen, wenn man die dann kennt oder kann, sucht, findet man unglaublich viele Bücher. Also vielleicht nicht unglaublich viele, aber viele Kinderbücher, buddhistische Kinderbücher mit buddhistischen Inhalten. Man findet also selbst auch Zeichentrickfilme und solche Sachen. Also es müssen jetzt dann nicht zwingend Bücher sein. Es geht dann schon in alle Richtungen. Jetzt hier gerade auf Deutsch ist es noch ein bisschen schwierig, da Sachen zu finden. Auf Englisch ist es schon wieder ein bisschen einfacher. Das weiß ich deshalb, weil mein Sohn zweisprachig aufwächst. Also daher haben wir immer Deutsch oder Englisch, wo wir dann gucken können. Aber aber definitiv, es gibt auch auf Deutsch welche, das werden wir auch gleich zeigen. Und ich glaube, das ist so ein kulturstiftendes Ding, ne, Geschichten und auch ein kulturübergreifendes Ding. Ich glaube, in allen Kulturen, die wir haben, spielen so diese Oral History, wenn man sie jetzt gar nicht als Geschichte zwingen, sondern als Geschichten vielleicht eher sieht, eine ganz große Rolle. Ja, und natürlich auch in buddhistischen Gesellschaften auf jeden Fall.
Wir werden zu dem Thema Kindeserziehung und Bildung an sich später einige Folgen wahrscheinlich aufnehmen. Das ist ein großes Thema, was uns beide natürlich auch als Pädagogen interessiert.
Richtig.
Und du natürlich ganz nah dran bist bei deinem kleinen Sohn.
Ja.
Ich denke, das wird noch ein großes Thema sein. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch darauf hinweisen, dass das jetzt unsere vorletzte Folge ist. Folge 8, es wird noch eine Folge kommen, am nächsten Freitag.
Genau.
Und dann wird es erstmal eine kleine Weihnachtspause geben und wir werden dann voraussichtlich am 7. Januar wieder für euch da sein. Und dann wird es weitergehen mit ein bisschen Nirvana Staffel 2. Jetzt geht's aber, wir sind in der Vorweihnachtszeit, um die drei Kinderbücher, die wir euch vorstellen möchten. Und Freddy hat uns hier drei auf den Tisch gelegt.
Ja, zwei und davon habe ich mir von meinem Sohn ausgeliehen.
Ja, hoffentlich hat er es noch nicht bemerkt.
Doch, ich habe ihn gefragt
tatsächlich. Ah, okay.
Er fand das gut, er wollte das.
Genau, und ein drittes haben wir zugeschickt bekommen.
Genau.
Und ich würde sagen, wir haben uns eine Reihenfolge überlegt und legen mit dem ersten Buch los. Und zwar heißt das Prinz Siddhartha. Und wurde herausgegeben von Jonathan Landor und Janet Brooke. Ich glaube, Janet Brooke ist wahrscheinlich für die Illustrationen verantwortlich.
Ich glaube,
das Buch ist original 1984 rausgekommen im Diamant Verlag und ist, das haben wir vorhin nochmal überprüft, für 24 Euro momentan zu haben.
Genau.
Prinz Siddhartha. Ich kann ja mal kurz beschreiben, was ich auf dem Buchcover sehe. Ich sehe ein junges Kind, was einen, ich würde es jetzt als sowas wie ein Heiligenschein bezeichnen, mhm. Im Wald ist und ja, einen Schwan auf dem Boden vorfindet, wo ein Pfeil durch den Flügel steckt. Und es sieht natürlich so aus, als würde dieses Kind sich um diesen Schwan kümmern.
Genau.
Ich bin wahrscheinlich richtig mit der Annahme, dass das Prinz Siddhartha darstellt. Das ist Prinz Siddhartha, genau. Prinz Siddhartha, der später in der buddhistischen Geschichte zu Buddha Shakyamuni wird.
Genau.
Worum geht es in diesem Buch?
Genau, also Prinz Siddhartha ist ein, ja, im Grunde die Lebensgeschichte Buddhas. Die ist also für ein Kinderbuch auch relativ dick. Das hat irgendwie über 140 Seiten. Über 60 Bilder sind damit drin in dem Buch, die auch, finde ich, sehr schön und auch sehr geschmackvoll so gestaltet sind. Eigentlich ist jede Geschichte, die da drin vorkommt, mit Bildern angereichert und untermalt. Man kann da also immer auch visuell ein bisschen was mitnehmen aus jeder Geschichte. Es ist in ganz kurzen Kapiteln, also die Kapitel sind oft nur ein bis zwei Seiten lang. Darum ist es super, abends zum Vorlesen zum Beispiel. Mhm. Oder auch, wenn man das zum Beispiel machen möchte, so mache ich das auch ganz gerne, bei buddhistischen Feiertagen, ja, dass man das Buch dann mal rausholt und vielleicht das Kapitel liest, was mit dem Feiertag korrespondiert. Mhm. Das so als Praxis, Erfahrung, sage ich mal, von mir, wie ich das auch ganz schön finde, zu machen. Und Jonathan Landor ist ein relativ bekannter buddhistischer Autor. Ist, also es gibt eine ganze Reihe von Büchern, an denen er mitgewirkt hat, die erschienen sind. Und er orientiert sich hier vor allem an einem klassischen Text von Ashvaghosha, dem Buddha, Buddha Charitam, dem, den Taten des Buddha. Das ist eine Biografie für Buddha oder eine Biografie von Buddha Shakyamuni, die ursprünglich beginnt mit seiner Geburt, beziehungsweise kurz vor der Geburt, und dann geht bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seine erste Lehrrede gehalten hat. Das Buch wurde dann, also dieses Buddha Charitam, wurde später dann noch ergänzt um die restlichen Kapitel, wohl von einem anderen Autoren oder eventuell auch mehreren Autoren, wissen es, glaube ich, nicht ganz so genau. Und daran orientiert sich Jonathan Landor in diesem Buch grob. Also er folgt ihm jetzt nicht, also er folgt ihm zwar schon chronologisch, aber er, ja, er hat das schon sehr runtergebrochen und so, dass es auch immer in handlichen Portionen eigentlich ist, gerade für ein Kind, ne? wie Buddha geboren wurde, wie er aufgewachsen ist, die Umstände dann mit diesen bekannten drei Ausfahrten, ne? Als Buddha dann erlaubt wurde, seinen Palast zu verlassen und er eben einen Alten traf, dann einen Kranken, dann einen Leichnam dort, eine Bestattungszeremonie sah, dann später einen Mönch traf und wie er dann sich entschieden hat, aus dem Palast auszuziehen, in die Hauslosigkeit gegangen ist und diesen gesamten Weg. Und Jonathan Landor in diesem Buch Prinz Siddhartha folgt dem dann auch bis zum Ende, also bis zum Parinirvana, bis Buddha dann dieses Leben verlassen hat.
Die letzten Tage hier
als Kapitel. Genau, die letzten Tage zum Beispiel. Und das ist sehr schön zu lesen. Na, es ist auch recht groß gedruckt von der Schrift her. Das heißt auch, Kinder jetzt vielleicht nicht Erstklässler, aber also ganz Leseanfänger, aber relativ schnell werden das auch selber lesen können. Ich habe das mit meinem Sohn zusammengelesen, da war er gerade 2 Jahre alt geworden, meine ich. Und das war auch für ihn in dem Alter überhaupt kein Problem, da dem zu folgen. Also nicht, er hat es natürlich nicht selber gelesen, ich habe es vorgelesen, aber dem zu folgen, wenn man das in kleinen Abständen gemacht hat, war das gar kein Problem. Und ich muss auch sagen, ich kann es auch wirklich jedem empfehlen, der mal eine buddhistische Darstellung von Buddhas Leben hören möchte, nicht eine religionswissenschaftliche, sondern wirklich eine buddhistische,
ja,
auch als Erwachsener sich dieses Buch einfach mal durchzulesen. Es ist ein schönes Buch, es geht nicht unglaublich doll ins Detail in den Sachen. Damit ist es was man auch sehr schön einfach mal so nebenher lesen kann, auch über die Feiertage zum Beispiel, wenn man mal einen Moment zum Ausspannen braucht. Ja, es ist leicht verdaulich, sage ich mal.
Genau, es ist auch nicht zu mystisch, hatte ich, glaube ich, im Vorfeld gesagt.
Genau, das war dir vorhin aufgefallen, weil du in der Schule neulich ein anderes Buch noch gesehen hattest.
Genau.
Und
Es ist sehr zugänglich, genau, ohne sozusagen die buddhistische Sichtweise aus den Augen zu
verlieren. Genau, also wir haben trotzdem auch buddhistische Ideen drin,
Metaphern, wir haben
aber auch die Geisterwelt zum Beispiel wird drin vorgestellt, die Götterwelt wird vorgestellt. Wir haben also das buddhistische Leben, es ist schon sehr reichhaltig an buddhistischem Leben, sage ich mal, dieses Buch. Aber halt wirklich in gut verdaulichen und gut nachzuvollziehenden Happen. Ja, ein ganz tolles Buch. Also wer da Interesse dran hat, Jonathan Lando und Janet Brook im Diamant Verlag erschienen, Prinz Siddhartha. Es gibt, glaube ich, sogar ein Ausmalbuch dazu, was man sich dann noch dazu
bestellen kann. Oh, das sei ich ja jetzt Lust, wenn ich diese Bilder sehe.
Ich meine, ich habe das mal gesehen, muss man mal gucken, ob es das noch gibt. Also das gibt es auch, wenn man das jetzt aus irgendeinem Grund im Buchhandel nicht findet oder über den Verlag, gibt es das auch immer wieder so bei Zweite-Hand-Läden angeboten, weil es eben auch schon so lange auf dem Markt ist. 1984, also fast 40 Jahre gibt es dieses Buch schon. Und es ist wirklich toll. Also ich war richtig froh, als ich das geholt hatte für meinen Sohn, weil ich auch gesucht hatte nach einem Buch, was eben dann in der westlichen Sprache ist, was ich ihm dann dort zeigen kann, womit ich ihm das angucken kann und was er eben auch viele Bilder hat. Ja, und da war das wirklich ein absoluter Glücksgriff und Jonathan Lando weiß, wovon er spricht. Ja, ich habe mir danach dann mal den Spaß gemacht und das Buddha Charitam danach gelesen und das ist auch inhaltlich definitiv solide, das Buch.
Ja, du hast wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis jetzt kurz anschaue, hast du also eine kindgerechte Biografie des Siddhartha Gautama und später Buddha Shakyamuni und gleichzeitig aber, wenn ich mir jetzt ein paar Kapiteltitel hier durchlese, vergängliche Freuden, eine Vision des Friedens, dann haben wir die Weitergabe der Lehren, der Kummer einer Mutter, die Liebe zu Tieren, die Macht der Liebe, gleiche Liebe für alle. Du hast also hier wieder einen moralischen Kompass hier drin.
Ne? Absolut.
Und das passt auch gut zu der Folge, die wir letzte Woche
Genau. Und es ist halt auch wieder das, ich hatte ja vorhin nicht ganz ohne Hintergedanken auch über den Tod gesprochen, wie ich mit meinem Sohn damit umgehe, weil ich glaube, dass das viel zu sehr ausgespart wird hier.
Ja.
Und in diesem Buch auch. Ne? Also die Sorgen einer Mutter zum Beispiel, dieses Kapitel, da geht es um eine Mutter, die ihr Kind, ihr Neugeborenes verloren hat. Na, und ich erzähle dir jetzt einfach mal, weil das so eine wunderbare Geschichte ist. Da kommt eine Mutter, wird zu Buddha gebracht. Sie hat ihr totes Kind auf dem Arm und sie ist so verzweifelt, sie kann dieses Kind nicht loslassen. Und sie sagt zu ihm, bitte, bring ihn zurück. Ich weiß, dass du Menschen wieder zum Leben erwecken kannst. Bitte bring ihn zurück, mein Sohn. Und Buddha sagt, das ist überhaupt kein Problem. Kann ich machen. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Senfkorn, was du mir besorgen musst. Und du musst es aus einem Haus holen, in dem noch nie einer gestorben ist. Wenn du mir das bringst, bis heute Abend erwecke ich deinen Sohn wieder zum Leben. Und die Frau geht los und sie geht zum ersten Haus und die Frau, die ihr dort aufmacht, sieht, wie verzweifelt die Mutter ist und sagt ihr, du, ich würde dir das gerne geben, aber vor einer Woche ist mein Mann gestorben in diesem Haus. Und so geht es in jedem Haus weiter. Und abends zum Sonnenuntergang kommt die Mutter zurück zu Buddha und sagt, du, ich habe an jeder Tür geklopft. Ich habe kein Haus gefunden, wo keiner gestorben ist. Und dann sagt Buddha, wo ist denn eigentlich dein Sohn? Den habe ich eben beerdigt. Ja, also sie hat losgelassen. Sie hat dadurch gesehen, wie das ist. Es ist mit drin. Es ist ja Teil des Lebens letztendlich, ne, dieses Thema. Wir sparen das hier gerne aus. Aber auch das ist in diesem Buch wieder mit drin. Ne? Also das Leben in seiner Fülle, in seiner Gänze, also ein wirklich buddhistischer Ansatz. Wir sparen eben nichts aus. In einem Kinderbuch, wo es jetzt, also wir haben ja im Westen jetzt auch Kinderbücher, wo es dann um Tod geht, wenn Kinder ihre Eltern verlieren, dass man da was hat, um mit ihnen das so ein bisschen kindgerecht aufzubereiten. Das ist ja hier gar nicht der Ansatz, es ist einfach mit drin. Und es ist ein wunderbares Buch, also ich bin wirklich begeistert davon. Ich lese das selber manchmal einfach,
wenn ich gerade so eine Zeit habe.
Du kannst mit Tore nachher mal sprechen, vielleicht gibt es dir.
Dann frage ich ihn. Sehr schön. Ja. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das zweite Buch an. Mhm. Etwas dünner?
Etwas dünner, genau.
Viel dünner. The Four Friends. Wie kennst du den Deutschen?
Die vier Freunde.
Die vier Freunde, also Wort für Wort übersetzt. Jataka Tale.
Genau, eine Jataka-Geschichte. Genau. Also hier ist es jetzt, vielleicht kann ich es da kurz dazu sagen, das Buch ist, was ich habe, die Ausgabe ist auf Englisch, oder nicht ich, sondern was mein Sohn hat, ist auf Englisch, aber es gibt es auch auf Deutsch. Mhm.
Und dieses Buch, da haben wir natürlich auch recherchiert, dieses Buch, ist von, da musst du mir jetzt wieder mit der Aussprache helfen, Gonzalo Poche.
Genau, Gonzalo Poche.
Rinpoche im Edition Rapzen oder Edition Rapzen Verlag erschien 1998 und ist momentan für 16,90 Euro zu haben.
Genau.
Ich schaue wieder aufs Cover.
Ja.
Diesmal hellgelb im Hintergrund und ich sehe vier Tiere. Wieder wunderbar illustriert. Und zwar haben wir hier einen Elefanten, einen Affen, einen Hasen und einen Vogel. Und die sind aufeinander. Also so ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten. Ne? Ja. Wir haben erst den Elefanten, auf dem sitzt der Affe, auf dem sitzt der Hase und auf dem sitzt der Vogel.
Genau.
Und im Rüssel des Elefanten steckt dann noch ein bisschen geäst von einem Baum mit Blättern und Früchten dran. Dieses Buch sieht für mich jetzt, wenn ich es aufmache, etwas, vielleicht ein bisschen für jüngere Kinder geeignet aus. Also wir haben hier eigentlich größtenteils Bilder. Es ist eher ein Bilderbuch mit etwas Text, auf Englisch in diesem Fall. Und dieses Buch erzählt auch eine etwas kürzere Geschichte als das Leben des Siddhartha Gautama. Genau. Aber ist sicher metaphorisch zumindest auch nicht weniger wertvoll. Wie kannst du den Inhalt zusammenfassen?
Genau, also erstmal, du hattest das ja eben schon vorgelesen, das ist eine Jataka-Geschichte. Jatakas sind Geschichten aus Buddhas früheren Leben. Ich übersetze es immer ganz gerne als buddhistische Märchen. Ja, damit will ich nicht sagen, dass ich glaube, dass das zwingend alles erfunden ist da drin, sondern von einer Kultur stiftenden Aspekt her sehe ich das eher als etwas an, was parallel eigentlich zu unseren westlichen Märchentraditionen
ist. Das heißt, die Intention der Geschichte ist jetzt eine ganz andere als die von dem Buch davor, wo es wirklich um biografische Inhalte geht.
Genau.
Hier geht es wirklich um die metaphorische Wirkung der Geschichte.
Genau, also Buddha hat Jataka-Geschichten oft erzählt, wenn es Probleme gab. Ja, wenn jemand zu ihm gekommen ist und ihm ein Problem dargelegt hat oder wenn häufig ist er zum Beispiel auch in die Versammlung der Mönche gekommen da, ne? Die haben sich in der Regel abends dann nochmal getroffen und dann irgendwann kam Buddha dazu und dann waren die Mönche dabei, über irgendein Problem zu sprechen und dann hat er sich kurz erzählen lassen, was eigentlich los ist und dann hat er ganz gerne dann so eine Geschichte aus einem seiner früheren Leben rausgeholt. Ne? Und da er unendlich viele frühere Leben hatte, wie wir alle, war im Grunde immer was dabei. Ja, und diese Geschichte der vier Freunde, geht eben auch auf eine dieser Jataka-Geschichten zurück. Sie ist ein bisschen gekürzt, ja, also, aber jetzt nicht doll gekürzt. Es ist eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft, über Respekt. Und es geht dort darum, dass Buddha als ein Vogel wiedergeboren wurde und er hatte drei Freunde. Das war ein Hase, der selber die Wiedergeburt von Moggallana, also einem seiner Hauptschüler, war. Ein Affe, der Shariputta war, sein zweiter großer Hauptschüler. Und Ananda ist der Elefant. Ananda war Buddhas Cousin, der auch sein Assistent oder sein persönlicher Sekretär sozusagen war, ne, der ihn sich persönlich auch um Buddha gekümmert hat, um seinen Schlafplatz und so weiter, sein Essen etc. Und in dieser Geschichte geht es letztendlich darum, dass diese vier Freunde ihr Leben zusammen verbringen in einem Wald und sie kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, okay, wir sind gute Freunde, aber wie können wir dafür sorgen, dass wir immer in Harmonie zusammenleben? Und sie erfinden dann letztendlich die Regel oder das eigentlich den Respekt vom Alter, vor Älteren. Denn sie sagen, komm, wir respektieren uns jetzt entsprechend unseres Alters. Deshalb ist auch hier dieses Bild vorne drauf. Du hattest das ja so ein bisschen mit den beschrieben und mit den vier Bremer Stadtmusikanten auch verglichen, was ich auch, glaube ich, jeder, der sich das anguckt und die Geschichte kennt, der wird das sehen wahrscheinlich. Ja. Denn sie tragen sich im Alter entsprechend nach. Und um das herauszufinden, erzählen sie sich die Geschichte ihres Lieblingsbaums, unter dem sie immer gerne schlafen und spielen und so weiter. Und der Elefant sagt, naja, als ich noch ein Baby war, konnte ich darüber laufen und der hat mir am Bauch gekitzelt mit seinen oberen Zweigen. Und der Affe sagt, ja, also als ich ein Baby war, konnte ich mich daneben setzen und die obersten Blätter abpflücken. Und der Hase sagt, naja, als ich ein Baby war, konnte ich mich daneben setzen und den Tau von den obersten Blättern trinken. Und der Vogel sagt, naja, also als ich noch jünger war, gab es genau den gleichen Baum in der anderen Ecke vom Dschungel und da habe ich eine Frucht gefressen und hier habe ich halt dann mich erleichtert. Ja. Und dann ist der Baum draus gewachsen. Ah, ja.
So haben sie die Altersstruktur
rausgefunden. So haben sie die Altersstruktur rausgefunden und am Ende kommt es dann dazu, dass das ganz durch diesen Respekt, den sie einander zeigen, der ganze Dschungel friedlich wird und das ganze Land, in dem dieser Dschungel liegt, friedlich wird. Und der König denkt natürlich, Mensch, bin ich ein guter König.
Ja.
Bis ihm dann jemand eben erzählt, nee, das liegt nicht an dir, das sind vier Tiere.
Ja.
Und wegen diesen vier Tieren ist es so, dass dieses ganze Land jetzt friedlich ist, aufgrund der Art und Weise, wie sie sich verhalten. Und der König zieht dann in den Wald und bedankt sich bei den Tieren und bringt ihnen viel Essen und viele Opfergaben, also Darbringungen da. Mhm. Und genau, also es ist ein total schönes Buch. Es ist auch wieder so, also eine Geschichte, die letztendlich jeder für sich lesen kann, aber in der Aufmachung schon für Kinder, gerade auch für jüngere Kinder, sehr gut geeignet. Ja, also mein Sohn, da kann ich nur erzählen, der liebt Chataka-Geschichten. Ja, das ist eine seiner Lieblingsgeschichten. Er hat noch ein paar andere, die er total gerne hört. Mhm. Und das ist aber so eine, die er ganz, ganz doll mag. Ne? Normalerweise erzähle ich die ihm. Wir haben das Buch auf Englisch, darum ist das das, was seine Mama ihm dann meistens vorliest abends, weil ich der Deutschsprecher bin mit ihm.
Ja.
Und genau, also ganz schön. Und es ist so eine Seite, die ist dir ja vorhin beim Durchschauen auch schon mal aufgefallen, wo man so ein Bild des Dschungels ist mit den ganzen Tieren drauf. Das ist eigentlich wie so ein Wimmelbuch. Mhm. Dieses Bild.
Also welche Tiere kannst du
sagen? Wie so ein Wimmelbuch-Bild, genau. Ja. Da kann man sich stundenlang dran aufhalten. Nicht stundenlang, aber lange dran aufhalten mit einem Kind. Und gerade mit jüngeren Kindern toll, aber die Geschichte an sich ist auch für ältere Kinder natürlich noch interessant. Ja, ja. Definitiv. Gerade wenn man sie eben im buddhistischen Geist, sag ich mal, auch erziehen möchte oder erzieht. Aber definitiv, also für jüngere Kinder auf jeden Fall.
Ja, und der Ansatz ist spannend, weil hier eigentlich mit keiner Silbe wirklich erwähnt wird, dass es hier um etwas Buddhistisches geht, sondern es geht einfach jetzt, also die Geschichte ist halt auf ihren moralischen Kern reduziert. Genau. Ich glaube, das Einzige, was kurz vorkommt, ist dann das Thema Karma.
Genau.
Aber es geht hier, wie auch natürlich bei den anderen Büchern auch, aber hier ist es nochmal im Speziellen, finde ich, sichtbar. Hier geht es nicht darum, kleine Buddhas zu erziehen.
Genau.
Sondern es geht darum, einfach die grundlegenden Aspekte der buddhistischen Lehre und der buddhistischen Ethik, der Moralvorstellung, wie wir ein friedvolleres Leben leben können, ist in dieser Geschichte inhärent. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, muss ich wirklich sagen.
Genau.
Nur ist jetzt hier gerade in der Einführung, geht es nur kurz darum, um die Geschichte und um den Hintergrund der Jataka Tales.
Genau, und das wird kurz erzählt, wer ist. Ne? Also wer dort als welches Tier eine Wiedergeburt genommen hat und dann war es das. Genau, also Karma ist, also letztendlich, es geht um Freundschaft, es geht um Respekt, aber dem liegt natürlich die Karma-Lehre zugrunde. Ja. Ne? Denn wenn wir respektvoll miteinander umgehen, freundschaftlich, dann schaffen wir positives Karma.
Ja. Wunderbar, ein schönes Buch. Wir haben zwei schöne Bücher schon beschrieben.
Genau.
Die tue ich mal zur Seite und jetzt haben wir hier noch ein letztes Buch. Und zwar ist das ein zweisprachiges Buch. Welche zwei Sprachen haben wir hier?
Das ist in dem Fall Deutsch und Tibetisch.
Ja, und zwar ist das auf Deutsch, Tibetisch kann ich nicht lesen, die Lebensgeschichte von Sakya Pandita. Und zwar ist das Buch geschrieben worden von Damo Kerden, ist erschienen im Aya Terrace Net Verlag. Dieses Jahr, 2021, brandneu.
Druckfrisch eigentlich.
Druckfrisch, für 12 Euro zu haben. Wir werden später noch kurz drüber reden, wo die 12 Euro eventuell reinfließen können. Ja, genau. Wenn ihr euch dazu entschließt, das zu kaufen. Ich würde es mal kurz abmachen.
Klar.
Und genau, ein auch sehr handliches Buch. Relativ dünn wieder und ich habe vorhin mal kurz reingeblättert, wunderschöne Zeichnungen und hinten dann auch für Kinder die Möglichkeit, diese Zeichnungen dann nochmal als Ausmalbilder zu nutzen.
Ja.
Aber erstmal zur Geschichte. Worum geht's hier?
Genau, also du hattest ja schon gesagt, das ist auch so von der, es ist ein bisschen mehr Seiten, glaube ich, und ein bisschen mehr Text als in den Vier Freunden, aber eben auch wie die Vier Freunde, so ein Buch, was man durchaus auch mal in einer Sitzung durchlesen kann, mit einem Kind oder ein Kind auch selber durchlesen kann. Das wird empfohlen für Kinder so ab 5 Jahren. Ich Ja, ich denke, es kommt da aufs Kind an. Also ich werde es meinem Sohn definitiv jetzt über Weihnachten mal vorlesen. Und ich denke, er wird da nicht so die Probleme mit haben. Es ist die Geschichte von Sakyapenchen oder Sakyapendita, dem großen Gelehrten der tibetischen Sakya-Tradition. Das ist eine der vier großen Traditionen oder Kirchen des tibetischen Buddhismus. Und Sakyapendita war historisch gesehen einer der wahrscheinlich größten Gelehrten, die es im Tibet, wahrscheinlich im Buddhismus generell, je gab. Der also schon als kleines Kind, sagt man, Sanskrit beherrschte, ohne dass es ihm jemand beigebracht hat. Der unglaublich viele Schriften schon auswendig konnte, nach kürzester Zeit. Schriften und Kommentartexte und klassische Texte und all sowas. Und der zum Beispiel auch verantwortlich dafür war, dass die Mongolei buddhistisch ist. Denn er hat Kublai Khan, den Herrscher des mongolischen Großreiches, was zu der Zeit eben auch über China und über Tibet und viele andere Gebiete geherrscht hat. Er wurde an seinen Hof gerufen und hat ihm den Buddhismus beigebracht, nahegebracht und war zwischendurch dann auch Herrscher über Teile Tibets selbst eingesetzt als religiöser Herrscher und hat aber sein ganzes Leben lang als Mönch gelehrt, hat einen ganz großen Einfluss, glaube ich, auch auf die tibetische Kultur, gerade in der Zeit gehabt, als jemand, der also wirklich vorbildhaft die buddhistische Lehre auch weiter verbreitet hat. Er wird auch oft als zweiter Buddha bezeichnet. Mhm. Ja, das ist im Tibetischen Gyalpa Nyipa. Gyalpa Nyipa heißt der zweite Siegreiche oder der zweite Buddha in dem Fall. Das heißt nicht, dass er der zweite war. Das ist so ein Begriff, der wird zum Beispiel auch für Padmasambhava, den Mann, der also den Buddhismus aus Indien nach Tibet gebracht hat, benutzt. Das wird für Atisha, der dann die zweite Welle aus Indien nach Tibet gebracht hat, benutzt. Für Jitsongkhapa, der die Gelug-Tradition später gegründet hat, der selber ein Sakya-Gelehrter war, muss man dazu sagen. Also auch die werden als zweite Buddhas bezeichnet, aber Sakyapendita ist eben da einer der ersten, der so auch genannt, bezeichnet wurde, meines Wissens nach. Und sein Leben ist halt wirklich ganz inspirierend, gerade wenn man schaut, wie viel er gemacht hat eigentlich, wie groß er gemacht hat. Wir haben auch hier, weil es eben wirklich eine Biografie von Anfang bis Ende ist, auch hier wieder den Tod mit Aspekt, als Aspekt natürlich am Ende mit drin. Und auch so ein Sehen da auch, wie er sich darauf vorbereitet hat. Er hat sich gefreut auf seinen Tod, weil er hat Zeichen gesehen, er hat Träume gehabt vorher, die ihm gezeigt haben, dass er sein Leben also sehr erfolgreich gelebt hat, dass er große Sachen bewirkt hat und hatte keine Angst, dann zu sterben. In dem Fall, also auch diese Sachen sind drin, die ich super wichtig finde, gerade in der westlichen Gesellschaft. Es ist alles in Schwarz-Weiß gehalten in dem Buch.
Ja.
Das hattest du ja schon angesprochen. Und die Bilder finden sich dann im Anhang nochmal zum Ausmalen. Sehr schön gezeichnet. Also genau, ich finde es ganz, ganz tolle, sehr detailliert. Genau, ganz tolle, detailreiche Zeichnungen.
Ja. Und was mir gefällt bei diesen Ausmalbildern hinten nochmal mit einer kleinen Unterschrift, was da zu sehen ist. Und vielleicht dann auch nochmal, wenn man die Kinder auch zum Ausmalen ermutigen möchte, dann auch nochmal sich überlegen kann, worum ging es dann nochmal. Also es ist auch wie so eine kleine Wiederholung nochmal der Geschichte.
Ja, genau. Also man sieht da schon so eine buddhistische Didaktik auch drin.
Genau. Im
Ganzen. Genau. Aber eben alles spielerisch, sehr schön gemacht. Und das ist... was ich hier daran interessant finde, ist, dass es sich so ein bisschen, also es gibt in der tibetischen buddhistischen Literatur so ein Genre, das nennt sich Namta. Namta heißt vollkommene Befreiung übersetzt. Das sind Biografien. Das ist ein Biografiegenre von buddhistischen Meistern. Und das ist eigentlich so eine kleine Hinführung schon in dieses Namta-Genre, was im Westen gänzlich unbekannt eigentlich ist, in der Form. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Geschrieben, du hattest es ja gesagt, schon von Damokel Rinzakya. Das ist eine Sozialarbeiterin aus den USA, die aber auch die Ehefrau ist des aktuellen Sakya Tizen, also des Oberhauptes der Sakya-Tradition. Das, die hat auch drei Kinder mit ihm.
Ja.
Bei den Sakyas ist es häufig so, dass die Oberhäupter dort verheiratet sind. Sakya Pendita war selber auch Oberhaupt der Sakya-Tradition, war aber ein Mönch, der war nicht verheiratet. Heute ist es öfter so, dass es eben, dass sie dann verheiratet sind, weil das auch ein mehr oder weniger erbliches Amt ist inzwischen. Und sie hat dieses Buch geschrieben auf Englisch und Tibetisch. Man hat in der Übersetzung, und das finde ich super, diese tibetische Texte drin gelassen.
Ja.
Man hat also nur den englischen Text übersetzt aufs Deutsche. Es ist eine sehr gute Übersetzung, muss man auch dazu sagen. Also die ist wirklich gelungen, was nicht bei jeder Übersetzung immer der Fall ist. Und, aber die tibetischen Texte sind halt noch mit drin. Das heißt, man kann auch, selbst wenn man kein Tibetisch lesen kann.
Genau, hier steht es. Ich lese mal vor.
Ja, lese mal vor. Genau.
Diese tibetisch-deutsche Fassung bietet die Möglichkeit, die Geschichte entweder zweisprachig zu lesen, was vielleicht für dich interessant wäre, oder für mich einfach nur die wunderschöne tibetische Schrift zu bestaunen.
Genau.
Und ich finde, darin steckt halt dieser ästhetische Aspekt auch des Buches. Ne? Also nicht nur in diesen Bildern, sondern auch in der Schrift und die Art und Weise, wie die Aufmachung hier gestaltet ist, halt sehr, sehr, sehr ansprechend. Man hat eigentlich Lust, jede einzelne Seite sich an die Wand zu hängen.
Ja.
Und das ist natürlich auch das, was wir hatten in der allerersten Folge unseres Podcasts darüber gesprochen, wie auch die Ästhetik an sich jemand für den Buddhismus begeistern kann. Und dem wird hier auf jeden Fall Rechnung getragen.
Genau, und ich kann es aber individualisieren für mich selber, indem ich die Bilder ausmale. Ne? Also das wird dann so mein ganz eigenes Buch letztendlich.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Auf Englisch gibt es das schon ein bisschen länger. Jetzt auf Deutsch ist das dieses Jahr erst rausgekommen. Mhm. Und da möchte ich mich auch ganz doll bei Rebecca Hufen bedanken, die Übersetzerin dieses Werk ins Deutsche, die uns dieses Exemplar auch zur Verfügung gestellt hat für die Podcast-Folge.
Ja, vielen Dank dafür. 12 Euro haben wir gesagt.
Genau.
12 Euro würde ich jetzt so schon gerne bezahlen, aber vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Grund, wenn ich mir jetzt anhöre, wo die 12 Euro reinfließen. Mhm.
Genau, also du hattest ja vorhin schon erzählt, das ist herausgegeben von Ayataras Net. Das ist eine buddhistische Gruppe, ein buddhistisches Zentrum in Nordrhein-Westfalen, das ist so zwischen Bonn und Siegen ungefähr. Also wenn man da mal in der Ecke ist, kann man da mal hingehen. Tibetischer Buddhismus ist das. Und dieser Erlös, der geht aber nicht dahin, sondern der geht in ein Projekt, das nennt sich Lotus Outreach. Lotus Outreach ist ein Projekt, das ins Leben gerufen wurde von Tsongsa Jamyang Khyentse Rinpoche, einem bhutanesischen Lama-Gelehrten, der unter anderem auch dieses Projekt, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, 84.000 ins Leben gerufen hat, wo die gesamten Lehren Buddhas aus dem Tibetischen ins Englische übersetzt werden momentan.
Ja.
Der Mann macht unglaublich viel. Wer den Film Little Buddha kennt mit Keanu Reeves als Buddha Shakyamuni, dort war er der hauptsächliche Berater für die ganzen Rituale, die dort gezeigt wurden in dem Film. Und er hat selber einige Filme gedreht, als Regisseur, auch als Drehbuchautor. Ich habe davon einen nur gesehen bisher. Auf Englisch heißt der Spiel der Götter. Absolut witzig. Also
Auf Englisch heißt er
The Cup. Genau, es geht in diesem Film geht es um das WM-Finale 1998 in Brasilien, Frankreich war es,
glaube ich. Genau, 3-0 Frankreich.
Genau. Zweimal sie dann, glaube ich.
Das ist eine Geschichte für eine andere Folge.
Genau. Und dort geht es um einen jungen Mönch, also einen Kindermönch, der dort in einem Kloster wohnt, in Bhutan, glaube ich, auch. Und der will unbedingt einen Fernseher haben, um dieses Spiel zu sehen.
Ja.
Ja, und stellt da alles auf den Kopf, um an diesen Fernseher zu kommen, weil er total fußballverrückt ist. Ganz toller Film, auf Arte läuft der öfter mal. Wir haben jetzt eben gerade nachgeguckt, man kann ihn auch bei einem einschlägigen großen deutschen Online-Händler bestellen für nicht viel Geld, aber also, darum geht es ja gerade gar nicht. Aber der Film ist gut, also wer den mal sehen möchte.
Ist auch eine Möglichkeit, mit Kindern zusammen
was zu schauen. Ja, es ist, ist halt auch ein bisschen was anderes, als wenn da Hollywood-Regisseur so einen Film macht.
Ja.
Das ist halt wirklich ein buddhistischer Film.
Ja.
Und genau, und sonst hat Damian Kenzin und Boucher hat eben auch dieses Projekt Lotus Outreach ins Leben gerufen, bei dem Frauen und Mädchen in Asien auf vielfältige Art und Weise unterstützt werden. Also es läuft in verschiedenen Ländern, unter anderem in Indien, in Bangladesch. Und da gibt es ganz tolle Ideen. Man kann über die Seite von Ayataras Net, kommt man da auch hin, wenn man sich das anguckt, kann sich die Seite, Website auch nochmal angucken. Wir können den Link auch noch in die Shownotes, danke, wir haben es vorhin rausgefunden, wie es heißt, setzen. Und Dort werden dann zum Beispiel Fahrräder angeschafft, um die Mädchen und Frauen in entlegenen Gegenden zur Verfügung zu stellen, dass sie eben zur Schule oder zur Arbeit damit fahren können, dass dort medizinische Hilfe bereitgestellt wird für Frauen und Mädchen, Bildung ermöglicht wird.
Ja.
Es gibt da Stipendien, die zum Beispiel ausgezahlt werden an Frauen und Mädchen, um sich zu bilden. Es gibt die Möglichkeit, dort über dieses Projekt, über diese Organisation, dass die Frauen bestimmte Fähigkeiten erwerben, die sie wiederum in Geld umwandeln können. Mhm. Also, dass sie von zu Hause aus zum Beispiel mit kleinen Unternehmen aber Fähigkeiten erwerben, dass sie also für sich selber als Einzelunternehmer quasi für ihre Familie Geld verdienen können. Also, das sind alles Projekte, die oder Themenfelder, die ganz wichtig sind, weil sie eben ganz unten ansetzen. Es werden da keine großen Organisationen unterstützt in dem Land, denn das ist ja auch mal so das Ding, man weiß da nicht, wo das Geld eigentlich hinfließt, sondern man geht so an die Grasnarbe eigentlich und versucht ganz direkt vor Ort die Leute zu empowern, zu ermächtigen, eigentlich sich Skills zu erwerben, um dann dort ihre Lebensumstände für sich und ihre Familie ja letztendlich zu verbessern. Also eine ganz tolle Sache. Und mit diesem Buch, was ich allen Hörern gerne nochmal ans Herz legen möchte für Weihnachten oder auch für alles andere, können wir dieses Projekt halt direkt mit unterstützen.
Ja, aber gerade der christlich-weihnachtliche Geist steckt da dann natürlich auch drin, zu sagen, man kann sich so ein Buch vielleicht holen fürs Kind oder für irgendwelche Kinder aus der Familie oder von Freunden.
Genau.
Und gleichzeitig natürlich, wie du sagst, auch indirekt Gutes tun mit dem Geld, was man dafür ausgibt. Und deswegen nochmal die Buchempfehlung von uns für die Weihnachtseinkäufe.
Genau. So.
Gut, wir haben jetzt also diese drei wunderbaren Kinderbücher.
Genau. Vielleicht darf ich nochmal kurz nochmal sagen, bevor uns das nachher irgendwie runterfällt. Also wir setzen das alles in den Blog und auch in die Shownotes.
Genau, genau.
Mit ISBN und Link und allem, was uns so einfällt dazu. Falls Interesse besteht, sich eines dieser oder auch mehr als eines dieser Bücher dann auch zu besorgen.
Genau. Damit wären wir für diese Folge erstmal durch.
Genau.
Die vorletzte Folge für dieses Jahr.
Ja.
Wir werden uns am nächsten Freitag nochmal zusammen treffen hier auf dem Podcast.
Genau.
Und werden eine Special-Folge haben. Ich werde noch nicht verraten, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um Feiertage, sage ich jetzt erstmal. Denn wir sind ja in der Feiertagzeit jetzt am Ende des Jahres und wir haben uns da was Besonderes für euch nochmal ausgedacht. Wir hoffen, es hat euch
jemand gefallen. Es geht nicht um Weihnachten, so viel können wir vielleicht sagen.
Es geht nicht um Weihnachten, genau. Aber ja, wir kommen in Feierstimmung,
sagen wir. Wir kommen in Feierstimmung.
Genau. Und wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Wir freuen uns auf nächsten Freitag und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dann.
Bleibt gesund. Tschüss.